Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Erfahrungsberichten und ich freue mich immer, wenn jemand anderes von seinen Erfahrungen oder auch von seinen Geschichten erzählt und auch wie der Genesungsweg war und vor allem auch, was ihnen geholfen hat, weil ich finde das immer sehr motivierend für alle anderen, die immer denken, oh Gott, ich bin allein damit auf der Welt. Und genau deswegen habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen und zwar habe ich mir die liebe Caro eingeladen. Caro ist sehr aktiv auf Instagram, hat dort auch eine sehr große Reichweite und ist vor allem im Bereich gesunde Ernährung, Fitness unterwegs. Sie hat grundsätzlich erstmal BWL studiert und hat dann während ihres Studiums, ähnlich wie bei mir, ihre Leidenschaft für den Fitnessbereich entdeckt und arbeitet seitdem auch freiberuflich als Trainerin, zum Beispiel für Fitness-DVDs oder auch Cluburlaube. Sie ist Sportmodel und setzt Online-Projekte im Food- und Sportbereich um. Außerdem vertreibt sie ihre eigenen Sportprodukte und arbeitet aktuell auch an ein paar Neuheiten für ihren Shop für den Herbst. Und was ich ganz toll finde, ist, dass auch sie Themen anspricht, über die einfach nicht gerne gesprochen werden, wie zum Beispiel auch das Thema Darmgesundheit. Und sie hat neulich ein Bild von sich gepostet, wo sie einen mega aufgeblähten Bauch hat und hat gesagt, schaut mal Leute, auch ich habe manchmal einen Blähbauch und das ist ganz normal, beziehungsweise normal ist es nicht, denn es hat eine Ursache und bei mir hat das auch etwas gedauert, bis ich die Ursache gefunden habe. Und genau darüber sprechen wir heute im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Caro. Ich bin schon einige Jahre auf Social Media aktiv, teile sehr, sehr viel im Sport und auch im Ernährungsbereich. Bin in beiden Bereichen auch ausgebildet und freue mich einfach, wenn ich Leuten ein bisschen Inspiration geben kann über meine Social Media Kanäle und genau.
Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dir schon folge, aber ich finde es mal, ich sehe jeden Tag die Workouts und denke so, okay, ich sollte auch mal wieder Sport machen. Bei mir ist das durch Corona so ein bisschen eingeschlafen und muss jetzt mal wieder zurück in meine Routine.
Ja, wobei ich muss sagen, so das Corona-Hoch ganz am Anfang habe ich jetzt auch nicht so mitgenommen. Also für mich war das auch ein bisschen viel. Ne? Da kam ja so die Sportwelle dann am Anfang mit extrem vielen Homeworkouts und das war... Also glaube ich, kann auch relativ schnell zu viel werden oder zu viel scheinen.
Ja, das stimmt. Aber trainierst du jeden Tag so grundsätzlich?
Nee. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die oft kommt. Ich glaube, das scheint auf Social Media vielleicht auch so, weil ich natürlich auch manchmal Workouts aufnehme und die dann am Tag poste, an dem ich eigentlich nicht trainiere. Aber ich trainiere meistens so 4 bis 5 Mal. Okay. Also 3 Male sind es immer. Und dann alles bis 5 Mal ist möglich, genau. Aber das mache ich so ein bisschen abhängig, wie die Zeit ist, auch wie ich mich fühle, auch tatsächlich in welcher Zyklusphase ich bin. Also ich höre da eigentlich schon relativ stark auf meinen Körper.
Ja, ich finde, das kommt auch immer ganz gut rüber, dass du, also es gibt ja diese typischen Fitness-Accounts, die wirklich nur die Fitness-Videos posten und Körperbilder und Progress quasi. Und ich finde, bei dir kommt es total schön rüber, dass du achtest auf deine Ernährung, du achtest auf deinen Körper und auf deine Regeneration und so weiter. Ich finde das immer ganz wichtig, weil du halt auch, wie du gesagt hast, ne, es kommt halt oft falsch rüber oder man weiß ja auch gar nicht, wann was aufgenommen wurde und dann gibt es halt viele, vor allem viele Frauen, die sich daran irgendwie ein Beispiel nehmen und dann auch falsch trainieren und dann, ja, genau.
Ja, ich glaube, man kommt da relativ schnell in so einen Strudel rein, aber deshalb probiere ich auch, oder habe das schon auch letztes Jahr angefangen, dass ich Anfang der Woche einfach so eine Übersicht poste, wie ich in der Woche höchstwahrscheinlich trainieren werde. Und da sieht man ja dann eigentlich auch relativ schnell, dass es halt wirklich so im Schnitt die 4 bis 5 Mal sind, aber auf gar keinen Fall mehr. Und das verschiebt sich dann auch mal. Also wenn dann halt was dazwischen kommt, dann fällt halt auch mal ein Training aus. Das ist okay, dann trainiere ich halt am nächsten Tag Ganzkörper. Also ich glaube, man kann das relativ gut ausbalancieren.
Ja, total. Und du hast ja neulich ein Foto gepostet, da standest du so ein bisschen schief und dann kamen total viele Kommentare und Fragen, ob du schwanger bist. Du hast ja dann in deiner Story auch gesagt, bitte keine Fragen mehr. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie war das so für dich, dass plötzlich?
Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt dadurch nicht irgendwie angegriffen gefühlt, das nicht. Aber so mein erster Gedanke war, dass es schon ziemlich schade ist, dass man anscheinend im Internet davon ausgeht, dass der Bauch halt 24/7 total flach ist und sich nie nach außen wölbt. Und wenn er das mal tut, dann wird entweder damit verbunden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass man sofort schwanger ist. Und das finde ich schade, weil ich meine, wir beide wissen natürlich, dass das nicht so ist, aber vor allem jüngere Mädels lassen sich davon vielleicht in eine falsche Richtung lenken. Weil das ja eigentlich ganz normal ist, dass wenn Essen im Bauch ist, dass der halt ein bisschen nach vorne steht. Das war so mein erster Gedanke, dass es schade ist, dass das anscheinend so unnormal ist. Und wenn man sowas postet, dann wird gleich irgendwas reininterpretiert. Und die andere Sache ist natürlich schon auch, dass ich finde, dass man mit so einer Frage immer vorsichtig umgehen muss, weil man natürlich nicht weiß, was bei einer Person im Hintergrund abläuft. Und man weiß nie, kann die Person Kinder bekommen? Möchte sie überhaupt Kinder bekommen? Also das suggeriert ja so, dass jede Frau Kinder bekommen muss, was ich auch falsch finde. Mhm. Deshalb finde ich, es ist einfach auch ein sensibles Thema, wo man natürlich, ich finde es nicht schlimm, wenn man nachfragt, aber es kommt eben darauf an, wie man nachfragt. Also so der Ton macht halt die Musik. Ne? Und das ist, glaube ich, schon, ist einfach wichtig, dass man das Thema einfach sensibel behandelt.
Ja, ja, also vor allem, ich habe das Foto auch gesehen und ich habe gar nicht dran gedacht, weil ich finde, es sah halt überhaupt nicht so aus. Aber das ist auch ganz oft so. Ich meine, ich habe ja 2 Kinder, aber es ist so eine Standardfrage nach dem ersten Kind und wollt ihr noch ein zweites?
Und
manchmal ist es halt so, dass es dann halt ein bisschen dauert. Also ich habe ja auch viele Kunden, die einen Kinderwunsch haben und wo es einfach nicht direkt klappt. Mhm. Und wie du halt gesagt hast, ist halt ein super sensibles Thema, ne? Und
es baut halt auch relativ schnell Druck auf, ne? Wenn man immer von außen gefragt wird, dann macht man sich noch mehr Stress und Stress ist ja dann, glaube ich, auch so ein wirkliches K.O.-Schlagkriterium. Dann kommt man eben so schnell in diesen Strudel rein. Und deshalb finde ich, muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das, was ich fast schlimmer fand, ist, dass das anscheinend immer noch als unnormal angesehen wird, wenn der Bauch halt nicht super flach ist. Und das ist, glaube ich, schon dieses Bild, was eben durch Social Media vermittelt wird, was einfach nicht der Realität entspricht. Ich meine, es ist natürlich normal, dass man sich, sag ich mal, immer im besten Licht präsentiert. Das ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber man sollte sich einfach schon bewusst machen, dass nach dem Essen der Bauch halt nicht ausschaut wie morgens. Das ist ganz normal.
Ja, oder auch, man hat ja auch mal Tage, wo man einfach aufgebläht ist, weil man halt vielleicht vorher was anderes gegessen hat oder einfach durch den Zyklus, das einfach auch bedingt so ist, ne? Also bei mir ist das noch viel extremer mit dem Bauch, seitdem ich halt 2 Kinder bekommen habe, weil der einfach, ne, viel schneller sich ausweitet quasi. Und wenn ich dann abends da sitze, dann habe ich mal einen flachen Bauch abends, aber manchmal auch nicht. Und du bist ja auch schon total schlank. Also es ist ja, und da dann schon drauf zu achten, ob da eine kleine Wölbung ist, finde ich schon ganz schön, also ich finde es extrem. Ich hatte auch ein Foto mal, da habe ich so eine Yoga-Pose gemacht und hatte so ein weiteres T-Shirt an und das hat so am Bauch halt Falten geschlagen und ich habe, glaube ich, auch einige Kommentare bekommen, ob ich wieder schwanger bin und dachte mir so, ey, es ist halt das T-Shirt, so, ne?
Ja.
Aber ich meine, die Tendenz geht ja schon dahin, dass viele Accounts das auch zeigen hier so, guck mal, das ist normal und das ist halt auch normal. So kann es halt manchmal aussehen und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drüber. Wobei man sagen muss, dass ein Blähbauch ja auch nicht immer normal ist. Ne? Also viele sagen ja auch so, ja, es ist, also dass man mal einen Blähbauch hat, ist, glaube ich, schon normal, weil man halt auf manche Situationen oder Lebensmittel reagiert. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig einen Blähbauch hat, dann hat das wahrscheinlich einen Grund und eine Ursache und dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Körper, also dass der Körper auf irgendwas reagiert. Ne? Du hattest ja dann auch in deiner Story ein paar Wochen später auch ein Bild gezeigt, wo du auch mega aufgebläht warst. Sagt das hier, das ist mein normaler Bauch, aber manchmal sieht es halt auch so bei mir aus. Wie war das Feedback da? Was kam da so?
Also da kam wirklich viel zurück, dass es anscheinend vielen so geht, also viele das gleiche Problem haben und viele auch oft nicht wissen, woran es liegt.
Ja.
Und dann natürlich das Interesse relativ groß war, woran es bei mir lag und wie ich das dann auch wieder in den Griff bekommen habe. Mhm. Aber ich habe auch da immer gesagt und ich finde das auch immer, man kann das nicht oft genug sagen, dass ein aufgeblähter Bauch kein voller Bauch ist, beziehungsweise ein voller Bauch kein aufgeblähter Bauch. Also ich glaube, da muss man sich wirklich auch mal bewusst machen, dass es normal ist, so wie du sagst, dass er einfach mal aufblähen kann und einfach auch größer wird, wenn was drin ist, weil ein wirklich aufgeblähter Bauch halt echt auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Also das merkt man relativ schnell, wenn man dann mal wirklich einen aufgeblähten Bauch hatte, dass das nicht viel mit einem vollen Bauch zu tun hat.
Ja.
Und ja, aber ich denke schon auch, dass das Thema relativ präsent ist. Und ich glaube natürlich auch, je mehr man darüber spricht und je mehr man, so wie du schon sagst, das ganze Thema ein bisschen normalisiert, umso mehr Frauen oder generell, ich meine, es geht ja auch Männern so, melden sich an und sagen so, hey, cool, dass du es ansprichst, mir geht es tatsächlich genauso, was kann man denn da machen? Weil es nun mal, also ich sage immer, wenn die Verdauung nicht funktioniert, dann beeinflusst das halt dein komplettes Leben. Das beeinflusst den kompletten Alltag. Ja. Du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, du fühlst dich schlapp, du bist nicht leistungsfähig. Also das ist ja wirklich so enorm, enorm wichtig. Ja. Deshalb finde ich es einfach auch wichtig, dass man das anspricht. Und ja. Du sprichst ja auch relativ viel drüber. Also das ist echt, finde ich, ein wichtiges Thema.
Ja, meine Lieblingsfrage im Coaching ist immer, wie ist der Stuhlgang? Da schrecken dann auch ganz viele zurück oder viele sagen auch so, oh ja, soll ich dir das erzählen? Ist das interessant für dich? Und denke mir so, ja, es ist halt, also ich merke halt schon, dass da noch so eine Distanz ist und viele halt über dieses ganze Thema Darm und Blähbauch und Blähungen und Stuhlgang nicht reden wollen. Aber es wird besser. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das, ich meine, das ist halt normal, das gehört halt zu uns dazu, dass jeder entleert sich regelmäßig hoffentlich oder halt auch nicht regelmäßig. Und aber ich finde das auch immer interessant. Ich meine, du hast ja echt viele Follower und ich kriege schon echt viel Feedback, wenn ich quasi so ein Reizthema anspreche. Ja? So ein Thema, wo nicht viel drüber gesprochen wird oder wo viele Angst davor haben. Und dann kriege ich echt viele Nachrichten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich viele Follower hat und dann halt auch noch so ein, das wäre wahrscheinlich auch vor allem weibliche Follower wahrscheinlich, oder? Oder ist es bei dir?
Ja, so Hälfte, Hälfte ungefähr. Ah, okay.
Dass da echt viel reinkommt und viele, die sonst sich dazu gar nicht äußern, nicht darüber reden, einfach wirklich drauf reagieren und irgendwie sagen, oh krass, ja, der geht's genauso wie mir, ich bin nicht alleine damit und machen sich dann schon Hoffnung, dass sie halt einfach auch dadurch die Ursache finden, ne? Und sich irgendwie ein Stück weit selber helfen. Hast du denn, also weißt du, woran es bei dir liegt? Kennst du die Ursache?
Ja, also bei mir war das tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Also das hat sich auch, bei mir war das nicht so, dass sich das innerhalb von 2-3 Wochen getan hat oder mit so ein paar Lifestyle-Veränderungen sich tut. Also ich sage immer, man kann ja schon, das sagst du ja auch oft im Alltag schon relativ viel bewirken. Also dass man halt probiert, den Stress zu reduzieren, dass man guckt, wie man isst, vielleicht auch, was man kombiniert und sowas. Und das hat bei mir nicht mehr geholfen. Also bei mir hat das angefangen, als ich Anfang des Jahres in Kapstadt war. Da ist das sehr, sehr, sehr extrem geworden und ich habe halt überhaupt nicht verstanden, woran es liegt. Also es war auch egal, der Bauch ist auch aufgebläht gewesen, wenn ich so gut wie nichts gegessen hatte. Also es kann eigentlich nicht nur am Essen gelegen haben. Und ich bin dann 2 Wochen nach Deutschland zurückgekommen im Februar und habe mir dann Hilfe von einer Heilpraktikerin geholt, weil ich einfach alleine auch nicht mehr weitergekommen bin. Also ich habe, ich kenne mich in dem Thema auch sehr, sehr gut aus, aber ich konnte mir selber einfach nicht mehr helfen. Und dann war ich bei einer Heilpraktikerin und ich war nur 2 Wochen in Deutschland. Das heißt, wir haben halt relativ schnell eine Lösung finden müssen. Wir haben dann schon auch einen Stuhltest gemacht, aber als der dann quasi ausgewertet war, war ich schon wieder weg. Und dann haben wir angefangen, einfach mit so ein paar Verdauungsenzymen zu arbeiten. Also es gibt ja da relativ viel Pflanzliches, so ein paar Jahre Ananas und sowas kann man ja immer gucken, ob das Sinn macht. Mit Bittertropfen habe ich schon relativ lang gearbeitet. Die haben wir dann auch wieder ein bisschen anders eingebaut. Und dann hat sich das ein bisschen verbessert. Aber dann haben wir auf Basis der Ergebnisse der Stuhlprobe nochmal ein bisschen anders supplementiert. Also da kann man sich ja dann auch angucken, funktioniert die Bauchspeicheldrüse richtig, funktioniert die Leber richtig. Also da schaut man sich ja auch die anderen Faktoren alle an. Und auf Basis dessen hat sie mir dann einfach, das waren glaube ich 3 homöopathische Mittel gegeben. Die haben dann auch ganz gut funktioniert. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und dann wurde es richtig, richtig schlimm. Also dann wurde es, dann dachte ich mir, gut, vielleicht liegt es mir daran, dass ich mir im Flugzeug was eingefangen habe. Vielleicht liegt es auch einfach an der Umstellung. Also es ist bei mir oft so tatsächlich, wenn ich von Deutschland nach Afrika komme und wieder zurück, dass ich immer irgendwas im Bauch habe. Ich meine, man weiß immer nicht so genau, wie behandeln die Früchte und Obst, wie ist das Wasser und sowas. Also man kann es ja immer nicht so genau ausmachen, an was es jetzt wirklich liegt. Aber diesmal war es definitiv anders, weil es waren so unglaubliche Schmerzen, dass ich nachts auch kaum schlafen konnte. Und dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen und habe den Arzt quasi gedrängt, dass er mich zur Magenspiegelung schickt, weil ich das unbedingt anschauen lassen wollte. Und dann haben wir das gemacht und bei der Magenspiegelung werden ja auch mal Proben entnommen. Und die Proben wurden dann auch ausgewertet und dann wurde mir gesagt, ich soll doch mal komplett auf Gluten verzichten. Mhm. Und darauf wäre ich nie gekommen, weil ich eigentlich schon relativ wenig Glutenernährung hatte. Also ich meine, klar, mal ein Brot und sowas und auch Hafermilch, Haferflocken und sowas habe ich auch regelmäßig gegessen. Wäre ich nie drauf gekommen, weil ich dachte, das kann eigentlich gar nicht sein. So viel Gluten esse ich nicht. Es kann nicht daran liegen. Aber auch meine Entzündungsmarker waren halt relativ hoch, also kamen auch bei der Stuhlprobe raus. Und dann habe ich das wirklich mal konsequent weggelassen und das hat sich dann wirklich verbessert. Also in Kombination mit den Enzymen, mit denen wir gearbeitet haben, mit meiner Heilpraktikerin zusammen, hat sich das Ganze dann so Schritt für Schritt zum Besseren entwickelt. Ja. Also das war auf jeden Fall was, was bei mir gut geholfen hat. Und dann aber schon auch zu gucken, dass man keinen Stress hat, dass man in Ruhe ist. Also so die ganzen kleinen Lifestyle-Faktoren, an denen man dann so ein bisschen drehen kann. Ich glaube, das war einfach ein Mix aus allem. Ne? Ich glaube, klar, wenn man jetzt irgendwo eine Verschiebung der Bakterien oder sowas im Darm hat und man einfach ein Bakterium quasi supplementiert, dann liegt es vielleicht nur daran. Bei mir war es, glaube ich, eine Kombi aus allem Möglichen. Ja. Und dann, klar, man macht sich natürlich dann auch immer selber noch mehr Stress und mehr Stress und mehr Stress, was natürlich die ganze Situation dann noch schlimmer macht. Also es ist, glaube ich, so ein Kreislauf. Aber genau, also für mich waren das so die Faktoren, an denen ich drehen konnte und seitdem geht es auch wirklich viel besser. Aber es ist natürlich immer noch so, also es gibt auch heute noch Situationen, da denke ich mir abends, Mensch, was ist denn jetzt los? Eigentlich weiß ich gar nicht, woher es kommt. Hm. Ist immer noch so, aber es ist so in dem Maß, dass ich sage, es ist halt meistens morgen oder vielleicht am Tag dann drauf wieder weg und ich kann auch damit leben. Ne? Das ist halt eigentlich auch nichts Tragisches, solange man keine wirklichen Schmerzen hat.
Ja.
Also meistens weiß ich es jetzt, aber ja, es gibt eben immer noch Situationen, da weiß ich es nicht.
Ja, es ist interessant, weil ich habe so viele Kunden, die Magenspiegelung machen lassen haben und tatsächlich kein Ergebnis rauskam. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die tatsächlich da auch also eine Information bekommen hat und dann die auch tatsächlich so ein bisschen geholfen hat. Aber es ist auch wieder interessant, dass du sagst, du musstest deinen Arzt so ein bisschen drängen. Das ist halt auch so, ne? Darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen, dass die Ärzte halt oft einfach sich gar nicht so richtig gut mit dem Thema auskennen. Oder das gar nicht so richtig, naja, nicht ernst nehmen, aber erstmal so ein bisschen da gar nicht so viel machen wollen. Und man die tatsächlich so ein bisschen, also man muss quasi als Patient das Selbstbewusstsein haben und zu sagen, hey, doch, ich möchte das jetzt. Und ich weiß, es gibt die und die und die Möglichkeit und die möchte ich jetzt bitte einfach einmal absprechen. Und ich hatte auch letzte Woche ein Podcast-Interview mit einem Arzt, der da ein bisschen ganzheitlicher rangeht. Aber der interessiert sich halt auch für Ernährung und dieses ganze Thema, ne? Mhm. Aber ich finde es immer noch extrem, also einfach krass, dass es so weit verbreitet ist, dass man da erstmal so ein bisschen auf Gegenwehr quasi stößt und so ein bisschen
selber
die Initiative.
Ich finde es auch, also beim Arzt, das war, ich bin da hingegangen wirklich und habe gesagt, ich möchte es machen, bitte überweisen Sie mich. Und ich wollte auch nicht rumdiskutieren, sondern ich wollte es einfach untersucht haben. Und ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, dass Ärzte verschreiben ja auch relativ schnell irgendwelche Medikamente, ne? Und dann ist es vielleicht für eine kurze Zeit besser. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man selber bereit ist, an den Ursachen irgendwie zu drehen. Weil ich mache schon oft die Erfahrung, dass es gar nicht mal nötig ist, auf irgendwas zu verzichten, also so in Hinsicht auf Gluten, Milch oder sowas, sondern dass man einfach mal gucken muss, wie esse ich. Habe ich wirklich Pausen, snack ich die ganze Zeit? Das sind so Kleinigkeiten, an denen man selber auch erstmal drehen muss, weil so oft verbessert sich ja schon dadurch die Situation. Also ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen zu sind, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch so in die Richtung Erfahrung gemacht hast, oder?
Voll. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten meiner Kunden sich grundsätzlich erstmal besser fühlen, wenn sie einen Coach an ihrer Seite haben. Also die Tatsache, dass sie mich als Coach haben, das gibt ihnen irgendwie mehr Sicherheit, weil sie nicht mehr so hilflos sind und weil sie das Gefühl haben, dass jemand sich erstmal kümmert. So, das beruhigt irgendwie. Das ist schon mal, glaube ich, ein Schritt, wo man einfach, wo einfach so ein bisschen Stress auch abfällt, weil da die Hoffnung natürlich da ist und sie wissen, da ist jemand, der kennt sich aus. Das ist so ein Punkt, der mir ganz oft auffällt. Und ich mache auch ganz oft gar nicht so viel, sondern schraube wirklich an Kleinigkeiten, weil du kannst ja nicht einfach innerhalb von 2 Wochen super viele Änderungen einbauen. Das schafft ja keiner im Alltag umzusetzen. Deswegen mache ich, bei mir ist das meistens Step-by-Step aufgebaut. Und es ist tatsächlich so, dass ich erstmal gucke, okay, wie oft isst du eigentlich am Tag? Wie oft snackst du das, was du gerade gesagt hast? Bist du eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Essen oder gibst du deinem Darm auch mal Ruhe und Pausen? Stress ist ein ganz, ganz krasser Faktor bei den meisten. Also das gucke ich mir immer ganz genau an und merke auch relativ schnell auch vom Essverhalten und vom Alltag, wie viel Stress jemand hat. Und meistens nehmen die Kunden es selber gar nicht so wahr. Aber ich sehe halt die Unterschiede. Das heißt, ich arbeite auch so ein bisschen am Stressmanagement mit ihnen. Und dann schaue ich auch, also klar, wie isst du, ne? Also ich lasse sie oft so Zeit stoppen. Wie lange brauchst du für eine Mahlzeit? Viele sind tatsächlich unter 5 Minuten. Also je nachdem, was, wenn die morgens halt ein Porridge essen, dann ist das tatsächlich unter 5 Minuten. Was ja eigentlich sollst du ja 20 Minuten Zeit nehmen für ein Essen, ne? Und ich gebe dann auch so Aufgaben wie, auch wenn du eine Suppe isst, kaum mal die Suppe 10-mal.
Den Smoothie auch, sag ich ja, auch immer. Genau. So zerspeichel das mal wirklich im Mund, ne? Und lass das dann.
Genau, weil damit unterstützt du halt einfach deinen Körper bei der Verdauung. Und auch wenn es sich komisch anfühlt und komisch anhört, das kann ganz viel ausmachen halt, ne? Dann arbeite ich auch gern mit so Verdauungsenzymen, also erstmal natürlichen, also so wie Mango und Papaya und so weiter und Ananas, ne? Das sind so Sachen, die auch oft echt ganz gut funktionieren. Und und ich gucke mir tatsächlich auch so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern komplett die Mahlzeitengestaltung an. Also was essen Sie hauptsächlich? Sind es extrem viele Weißmehlprodukte, keine Vollkornprodukte, also wie viel Ballaststoffe isst jemand? Sind da genug Proteine drinne? Das ist ganz oft bei Frauen so, dass da wirklich, wirklich viel zu wenig Proteine gegessen werden. Und das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Nährstoffe für den Darm ist L-Glutamin, das ist eine Aminosäure und die hilft halt, den Darm aufzubauen, die Darmwand. Und damit bekommt man auch ziemlich oft einfach, wird der Darm einfach stärker und kann wieder besser Nahrung verarbeiten und so weiter. Und auch das Immunsystem braucht L-Glutamin, um zu funktionieren. Und das ist zum Beispiel ein Nährstoff, der super wichtig ist. Und wenn ich halt jemanden habe, der grundsätzlich sehr, sehr wenig Proteine isst, dann macht das schon mal zum Beispiel schon mal einen enormen Unterschied aus. So. Das sind oft so Kleinigkeiten, die schon reichen, damit es vieles besser wird. Dann gibt es natürlich noch Härtefälle, da muss man dann ein bisschen anders rangehen, aber das sind so die Standardsachen, die ich mir anschaue erstmal und erstmal so im ersten Coaching versuche zu fixen mit den Leuten. Und es ist erstaunlich, wie schnell, also meistens nach einer Woche oder 2 Wochen schon die sich halt einfach viel, viel besser fühlen. Das ist schon.
Also ich kann das absolut bestätigen, auch an mir selber bestätigen. Das ist bei mir genau dasselbe. Ich meine, das funktioniert natürlich nicht immer so perfekt, aber ich probiere das schon auch so zu machen, wie du sagst. Und ich merke es auch an den Tagen, an denen es eben einfach mal nicht funktioniert, dass man sich anders fühlt. Und dass man, finde ich, auch oft anders über Nacht verdaut. Also man fühlt sich am nächsten Morgen zum Teil dann einfach auch anders. Also ich sehe das absolut wie du. Ich merke das, wenn ich die ganze Zeit durchsnacke, wenn der Bauch einfach mal keine Ruhe bekommt. Und das ist ja, und viele denken dann immer, oder sagen immer, ja, ich snacke ja gar nicht ungesund. Er doch nicht ungesund. Aber das ist ja eigentlich egal, was man snackt. Das ist auch bei Nüssen, wenn du die ganze Zeit Rohkost irgendwie reinführst. Er muss ja trotzdem arbeiten. Das ist ja dann erstmal egal, was man snackt. Aber das ständige Snacken kann eben auch zum Problem werden.
Total. Es ist auch, ich versuche es auch mal zu erklären, weil eigentlich musst du ja deinem Körper, ich sage auch immer, also mindestens 3 Stunden zwischen den Mahlzeiten sollte man haben, einfach um dem Darm Ruhe zu geben, weil der braucht erstmal ja eine gewisse Zeit, um die Nahrung zu verdauen. Wenn du da quasi während er noch verdaut wieder Nahrung rauflegst, dann liegt die da halt erstmal. So, und das ist so Punkt 1. Und Punkt 2 ist halt, dass der Darm auch nach 90 Minuten anfängt, sich selbst zu reinigen. Na, also die erste Welle ist halt diese Verdauungswelle und die zweite Welle ist quasi, da kommen dann wieder diese typischen Darmbewegungen, also diese Peristaltik. Und das sorgt dafür, dass die ganzen Reste aus den ganzen Rillen, weil der Darm ist ja keine glatte Oberfläche, sondern ist ja so verschlungen, quasi, dass diese ganzen Reste raus transportiert werden. Und wenn du das diesen Zeitrahmen dem Darm nicht lässt, dann bleiben halt die Reste da und können anfangen zu faulen und können dafür sorgen, dass die falschen Bakterien sich ansiedeln und können halt auch für Blähungen sorgen, ne, und Aufgeblähtheit. Und das ist ganz oft auch für viele, weil die sich das dann halt so bildlich vorstellen, so ein kleiner Aha-Effekt. Und ich sage halt auch immer, wenn du eine Mahlzeit isst und du nach 1,5 bis 2 Stunden schon wieder Hunger hast oder Appetit hast, dann war es halt nicht die richtige Mahlzeit für dich. Dann war an der Mahlzeit irgendwas nicht, da hat irgendein Nährstoff gefehlt oder die Zusammensetzung war grundsätzlich nicht die richtige für dich. Ne? Und das sind so viele Dinge, die, man denkt das gar nicht so, aber die Darmprobleme tatsächlich schon verbessern. Das ist
Ja, absolut, sehe ich auch so. Ich habe mal einen ganz, ganz schönen Spruch gelesen, der passte auch ganz gut. Ich glaube, der kam irgendwo aus der Ayurveda-Richtung, ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber da hieß es, man kann sich das so vorstellen, wenn man Reis kocht und der Reis ist unten schon oder wird langsam weich und ist so langsam fertig und dann fängt man an, ungekochten Reis oben reinzugeben. Dann hast du ja nachher eine Masse, die so halb durch ist und zum Teil noch richtig hart und so ähnlich kann man sich das ja, glaube ich, dann auch mit dem Magen oder dem Darm vorstellen.
Ja, total. Und so ähnlich ist es halt auch mit Stress, ne? Das hattest du ja auch schon angesprochen. Also man darf, viele sind immer so, also ich muss auch sagen, ich selber tue mich auch schwer, Stress abzubauen und mir Pausen zu gönnen, weil ich einfach gerne arbeite und gerne Sachen produziere und irgendwie gerne, ne, also auch immer am Machen und Tun bin. Aber ich merke halt auch, wenn ich mir Pausen gönne, funktioniere ich halt viel besser. Und beim Thema Stress, und da haben halt viele Probleme mit, ne, sich Pausen zu gönnen und auch mal zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal 30 Minuten einfach hin und mach mal gar nichts und lese ein Buch oder so, ja. Aber dann erkläre ich halt auch mal, dass wenn du halt Stresssituationen hast, dann kurzfristige Stresssituationen sind ja auch wichtig für den Körper, weil der Körper ja daran trainiert wird, einfach diese Stresssituation zu bewältigen. Ist ja im Endeffekt eine Gefahrensituation für den Körper. Aber Stress, in dem Moment, ne, Verdauung verbraucht ja unheimlich viel Energie. Und wenn du halt in einer Stresssituation bist, dann stoppt halt die Verdauung, weil die Energie dafür benutzt wird, diese Stresssituation zu bewältigen. Und das heißt, es wird erstmal nicht zu Ende verdaut. Und wenn du halt unter Dauerstress leidest, dann wird halt deine Nahrung nie zu Ende verdaut. Und dann kommt es halt dazu, dass die halt quasi unverdaut, beziehungsweise der Körper die Nährstoffe nicht aufnimmt und die Lebensmittel halt einfach raustransportiert werden. Ne? Und dann gibt es halt, ich habe viele Kunden, die sich tatsächlich wirklich sehr gesund ernähren und auf, ne, auch auf Sport achten und so weiter, aber halt sehr viel Stress haben und dann halt ein Blutbild mir liefern, wo echt viele Mängel, also wo die Nährwerte einfach, Nährstoffe nicht gedeckt sind und sich dann halt wundern und sagen, ich esse doch gesund. Und dann sage ich halt, ja, aber dein Stresslevel ist viel zu hoch, weil dein Körper hat keine Zeit zu verdauen. Das ist halt, deswegen ist Stress halt auch, also Stressmanagement halt auch so wichtig, ne? Und das ist halt, dann sieht man halt auch, dass dieses, also da sage ich halt auch mal, der Darm ist ja quasi das Zentrum von uns, ne? Es sitzt in der Mitte und ist ja auch die Schranke zwischen der Außen- und der Innenwelt. Also der Darm entscheidet ja, was von draußen, also was wir essen, reingelassen wird ins Blut, in unseren Kreislauf und so weiter. Und der hängt halt mit dem Gehirn zusammen. Das heißt, der hat halt auch Stress, hat Einfluss auf den Darm, aber auch der Darm hat Einfluss auf unser Stresslevel, auf Hormone, auf unsere Stimmung und so weiter, ne? Auf unser Wohlbefinden. Und deswegen ist es halt ein ganzheitliches Thema. Deswegen kannst du halt nicht einfach sagen, wie viele denken, ja, ich nehme Probiotikum, also ich nehme ein paar Bakterien und dann ist alles gut. So, das ist es halt leider nicht, ja.
Ja, ich glaube, es ist eben, ja, wie du sagst, es ist nicht nur wichtig, was man isst, sondern einfach auch, was man aufnehmen kann, ne, um gesund zu sein.
Ja.
Das stimmt, ja. Und ja, es ist, hängt halt auch irgendwo alles zusammen. Ne? Man kann nicht nur an einer Stelle schrauben und alles andere außer Acht lassen, sondern man muss das Ganze vielleicht ganzheitlich anschauen, damit man dann nachher wieder funktionieren kann.
Ja.
Und ja, also mir, also das, was du angesprochen hast mit Stress, finde ich auch sehr wichtig. Ich sage auch immer, man muss sich ja morgens keine ewig lange Morgenroutine aufbauen, aber man kann sich ja, also jeder hat die Zeit, sich kurz hinzusetzen, einfach mal dreimal richtig tief ein- und auszuatmen. Ja. Das hilft ja schon oft. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn sich jemand morgens keine 30 oder 40 Minuten nehmen will und eine riesige Routine aufbauen, aber so eine kleine Durchschnaufminute hilft ja oft schon. Und auch vor allem, wenn man morgens nicht auf Toilette kann, dann ist es oft so, dass man morgens vielleicht einfach zu stressig in den Tag startet. Also ich weiß nicht, was deine Erfahrungen dazu sind, aber das ist ja, wenn man aufsteht und dann sofort in die Klamotten springt und rausrennt, da hat der Körper keine Zeit für und dann kommt man halt auch nicht auf Toilette.
Ja, voll. Bei mir war das auch, ich hatte früher, als ich noch keine Kinder hatte, total die Morgenroutine und da hast du natürlich auch mehr Zeit und warst ja auch flexibel mit den Arbeitszeiten und so. Und das hat sich natürlich mit Kindern bei mir komplett geändert, weil es ist jetzt nicht so, dass ich aufstehe und die weg muss, sondern die wecken mich halt vorm Wecker. Ja. Das ist die Kleine so. Den Großen muss ich wecken. Aber auch da musste ich zum Beispiel lernen, dass ich mir, also weil das ist natürlich Stress, weil die stehen auf, ne? Also meine Kleine ist 3, der Große ist 6 und dann wollen die was zu essen haben, dann wollen die spielen, dann gerade die Kleine braucht, ne, noch viel Aufmerksamkeit, Haare kämmen hat sie jetzt nicht so Lust drauf und Zähneputzen ist nicht so ein Thema und will sie jetzt den Kleid, das Kleid, den Rock oder die Hose anziehen, ne? Das sind alles so, Also morgens so ist es schon relativ stressig mit den beiden. Ich bin ja auch oft alleine mit beiden Kindern, weil mein Mann beruflich unterwegs ist und muss das dann halt so händeln. Und ich merke halt richtig, wenn ich die quasi in die Kita gebracht habe, ich gehe dann, und das zeige ich ja auch relativ häufig zum Beispiel auf Instagram, ich gehe dann nach Hause und klar, ich bin jetzt im Homeoffice, ich bin selbstständig, ich kann mir die Zeit quasi einteilen, aber es sind eigentlich auch nur 5 Minuten bei mir und ich gehe dann auf den Balkon und setze mich da 5 Minuten hin. Und freue mich zum Beispiel auch, wenn die Sonne scheint, aber auch wenn sie nicht scheint und es nicht regnet, dann setze ich mich trotzdem raus und atme einfach mal 5 Minuten durch. Mhm. Und lege die Füße auf den Stuhl und denke mir so, okay, 5 Minuten für mich und dann fange ich erst an zu arbeiten. Ja. Und das macht so einen Unterschied, weil wenn ich zum Beispiel, ich habe auch mal andere Tage, wo es nicht so ist, wo ich direkt um 8 Coachings habe, dann geht das natürlich nicht. Dann habe ich nicht die Zeit, die Füße kurz mal 5 Minuten hochzulegen. Aber ich merke, dass mein Stresslevel sofort ganz anders ist. Also ja. Es ist so, und ich glaube halt auch, dass man, ist auch ganz lustig, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe gerade, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, habe ich einen Post für Insta fertig gemacht, wo es heißt, einfach mal 5 Minuten am Tag durchatmen. Okay. und ich glaube, die 5 Minuten hat jeder, ja, egal ja. Ob es morgens, mittags oder abends ist, ja, und sei es, du sitzt, dann sitzt halt länger, 5 Minuten länger auf der Toilette, weißt du?
Ja.
Im
ja,
Job.
Ja, und absolut.
Nimm dir deine 5 Minuten für dich so, atme ein paar Mal durch. Und lass irgendwie den Stress raus. Und das ist ja schon Anfang. So, also.
Ja, einfach mal sitzen, durchatmen, vielleicht auch die Schultern wieder runterziehen. Aber vor allem, wenn man gestresst ist, dann kommt man ja oft dazu, dass man die Schultern irgendwie nach oben zieht, ohne es wirklich zu merken. Ja. Also ich glaube schon auch, dass man durch so Kleinigkeiten relativ viel erreichen kann.
Ja.
Schaust du, und was ist deine Empfehlung, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er hat einen extremen Blähbauch und ihr habt die ganzen, sag ich mal, Lifestyle-Faktoren abgearbeitet? Und das Ganze wird nicht besser. Wie gehst du dann vor? Was ist dann dein nächster Schritt?
Also grundsätzlich muss bei mir sowieso jeder ein Ernährungstagebuch schreiben. Das heißt, das ist so für mich die Grundlage. Da schaue ich dann schon so, okay, also da kann ich schon sehr viel draus lesen. Ne? Wie ernährt sich jemand? Wie oft isst jemand was? Wie viel schläft derjenige und so weiter? Und wenn ich quasi alles da analysiert habe und die ganzen Tipps nicht greifen, dann gehe ich schon weiter vor, dass wir oft einfach dann auch eine Stuhlanalyse machen. Also dass ich den quasi entweder einen Anbieter, wo er es zu Hause machen kann oder irgendwo in seiner Umgebung mit einer Heilpraktikerin eine Stuhlanalyse machen, Blutwerte uns angucken, aber auch nochmal schauen, welche Lebensmittel sollten wir rausnehmen und welche sollten wir reinnehmen. Also ganz oft, wenn es wirklich ganz unklar ist, dann probiere ich erstmal Milchprodukte und Gluten zum Beispiel rauszunehmen aus der Ernährung, um einfach zu gucken, wird es dann besser. Weil das sind oft so, auch wenn du keine Allergie oder Intoleranz oder irgendwas hast, ganz oft sind es die Mengen, die man nicht verträgt. Also es kann sein, dass du zum Beispiel, dass es dir nicht gut geht, wenn du jeden Tag Gluten isst. Mhm. Aber wenn du nur jeden zweiten Tag Gluten isst, dann geht es wieder, weil die Toleranzgrenze da einfach anders ist. Oder es sind halt auch so Kreuzreaktionen ganz oft. Also das ist so ein bisschen was, es gibt so Standardsachen, die ich dann halt einfach aus der Ernährung rausnehme und schaue. Und ich arbeite dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, wenn also das hängt auch so ein bisschen natürlich von der Ernährung ab, aber wie ich gerade angesprochen habe, das L-Glutamin ist zum Beispiel etwas, was bei Darmsachen sehr gut hilft. Zink ist immer ein Wert, also Nährstoff und Zink haben ganz oft viele Defizite. Magnesium ist immer ein Defizit, Vitamin D ist zum Beispiel auch ein Thema, gerade so bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit und so weiter hilft das. Also ich kenne kaum jemand, der bei mir nicht mit einem Mangel gestartet ist, quasi bei Vitamin D. Solche Sachen gucke ich mir an. Aber ich gucke auch oft so mir die Entgiftung an. Also ist genügend Grünzeug, Bitterstoffe in der Ernährung drin, ne? Und wird der Körper gut unterstützt? Genau. Schlafroutinen ist auch immer. Also viele schlafen einfach viel zu wenig. Da kann man auch mal ganz viel machen. Aber das sind so grundsätzlich so meine nächsten Steps. Und dann halt einfach blähende Lebensmittel vermeiden.
Ja.
Also es ist halt tatsächlich auch sehr individuell, ne? Das ist, ich finde, das macht das Thema auch so interessant, weil tatsächlich jeder Fall ist anders. Dann gibt es halt jemand, der halt nur einen aufgeblähten Bauch hat, dann gibt es jemand, der Durchfälle hat, dann gibt es jemand, der mit der Haut reagiert. Das habe ich auch öfters, dass ich Kunden halt habe, die einfach wirklich dann diese ganzen Rötungen bekommen, Haarausfall. Das ist so komplex und was es natürlich irgendwie schwierig macht, finde ich, immer wenn man selber, ich meine, ich hatte ja selber auch jahrelang Darmprobleme. Ich vertrage Milchprodukte nicht, ich vertrage das Milcheiweiß nicht, habe mich aber jahrelang von Milchprodukten quasi ernährt. Ich hatte ja früher auch mal eine Essstörung, Das kam auch noch dazu, weil natürlich die Darmwand oder mein Darm dadurch komplett abgebaut hat und ich einfach irgendwann gar nichts mehr vertragen habe. Und als ich mir aber quasi bewusst gemacht habe, dass ich nur glücklich sein kann und zufrieden sein kann und mich wohlfühlen kann, wenn mein Körper gesund ist und es völlig egal ist, ob ich jetzt 5 Kilo mehr oder weniger wiege, weil das keinen Unterschied macht, und ich dann auch zu einer Heilpraktikerin gegangen bin und wir den Darm wieder aufgebaut haben und ich dann halt auch selber mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen und dann habe ich tatsächlich auch ein Jahr lang Milchprodukte komplett sein gelassen. Seitdem geht es total. Und jetzt bin ich halt so, dass ich, natürlich habe ich auch mal wieder einen Blähbauch und ich habe auch mal Krämpfe und ich weiß dann aber, woran es liegt. Also und ich gönne mir dann auch mal, also ich esse auch mal ein Eis natürlich. Ich weiß aber dann, dass ich danach halt einen leichten Blähbauch habe und dann ist es aber auch okay. Also weil dann stelle ich mich darauf ein und trage dann halt kein Bauch frei. Gut, trage ich eh nicht, aber so, also ich weiß es dann halt und dann ist es auch, dann belastet es mich halt auch nicht so sehr. Das ist halt
ja, zum Beispiel, also so geht es mir zum Beispiel mit den ganzen Hülsenfrüchten. Also wenn es eine geringe Menge ist, dann ist kein Problem. Sobald es ein bisschen mehr wird, merke ich es auch. Aber das finde ich dann nicht schlimm, weil ich weiß ja, woher es kommt. Ne? Dann weiß ich, und das ist ja irgendwo auch, eigentlich ist es ja auch ein gutes Zeichen, weil dein Körper dann eigentlich, du merkst auch, dass er funktioniert, ne? Dass er arbeitet und so ein bisschen Blähungen zu haben, ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Vor allem, wenn man es eben so, wie du sagst, festmachen kann und weiß, woher es kommt und weiß, wie man es eben auch vermeiden kann.
Ja, ja, total. Du hast ja gesagt, du trainierst so 4 bis 5 Mal die Woche und achtest auf deine Ernährung. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Wie ist so, ich kann mir vorstellen, dass viele das so interessiert und wahrscheinlich auch oft so Fragen kommen.
Ja, also das ist tatsächlich super, super unterschiedlich. Gut, in Corona hat sich das ganz ein bisschen reguliert, aber ich meine, also ich arbeite ja auch online auch als Coach, aber das ist, kommt eben dazu zu den ganzen anderen Sachen, die ich noch mache. Also ich arbeite ja auch noch als Sportmodel, das ist natürlich immer sehr saisonabhängig. Das ist natürlich jetzt in den letzten Monaten total abgeschwacht, klar, gab nichts. Aber wenn ich jetzt mal so einen Tag nehme von den letzten Monaten, ich glaube, das ist wahrscheinlich so am besten, dann ist es so, dass ich morgens aufstehe, meistens so um 6, 6:30 so rum. Und dann trinke ich erstmal Kaffee. Ich trinke morgens immer ein Glas mit Zitrone, also warmem Wasser, das meistens vor dem Kaffee. Probiere so, ja, mir eine Viertelstunde wirklich nur für mich zu nehmen, wie auch so das Handy wegzulassen. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp von mir. Ich glaube, das ist auch mal so ein Stressor, der am Morgen dann dazu kommt. Also auch wenn man jetzt nicht auf Social Media macht, ja, man checkt ja sonst einfach auch die Nachrichten oder voll, andere E-Mails und sowas. Und dann setze ich mich meistens erstmal an den PC und gucke, dass ich so ein paar E-Mails abarbeite. Vielleicht auch ein bisschen auf Social Media Nachrichten beantwortet. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was ansteht. Und wenn es funktioniert, dann gehe ich gerne gleich morgens trainieren. Ansonsten mache ich das in der Mittagspause. Genau, und dann ist es tatsächlich einfach viel PC-Arbeit. Also klar, auch Postings vorbereiten, E-Mails beantworten, Verträge durchschauen und so weiter. Dann mit den Kunden Kontakt halten.
Machst du das alles alleine oder hast du jemanden, der dich irgendwie unterstützt? Machst du alles alleine?
Ich mache das aktuell noch alles alleine, ja genau. Also ich muss mal schauen, wobei es geht schon. Ich meine, wenn ich Videos drehe, dann habe ich zum Teil jemanden, der mich unterstützt, einfach weil das alleine schon super, also es geht natürlich, aber das dauert dann immer doppelt so lange.
Ja, kenne ich. Ich bin auch gerade viel am Video drehen und denke dann immer so, manchmal benutze ich meinen Sohn so als, weißt du, zum Scharfstellen und so.
Ja, wenn du da immer wieder hinterrennen musst, dann ist es schon relativ viel Aufwand, das stimmt. Aber das meiste mache ich tatsächlich alleine, ja. Und ja, dann ist es meistens so die Sportpause eben am Morgen oder am Mittag. Wenn ich keinen Sport mache, probiere ich zumindest ein bisschen spazieren zu gehen, einfach ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Aber es ist tatsächlich einfach, ja, 80% PC-Arbeit, würde ich sagen. Und wenn ich Workout-Videos mache, dann mache ich das meistens entweder direkt im Anschluss vom Training oder ich plane mir extra Zeit dafür ein, weil ich das tatsächlich nicht so gut mischen kann mit meinem Training. Also ich finde, wenn man trainiert, dann möchte man manchmal einfach auch nur trainieren, dann nicht unbedingt auch gleichzeitig filmen. Aber ja, das... Ja. Genau, und dann nachmittags geht es eigentlich genau gleich weiter. Letztes Jahr war ich tatsächlich auch relativ viel unterwegs und dann ist es natürlich, also da ist wirklich jede Woche anders. Da probiere ich mir dann meistens so 1, 2 Tage, also ich plane die Woche dann im Voraus, weil das mir ein ganz gutes Gefühl gibt und ich dann auch weiß, wann ich so die ganzen sag ich mal, PC-Sachen machen kann, Schreibtisch-Sachen machen kann. Und da muss man halt relativ viel im Voraus planen, damit es dann auch alles funktioniert am Ende der Woche.
Ja. Ja, wow. Aber, also ich mache auch noch alles alleine, aber ich habe auf jeden Fall andere Sachen, aber weniger auf jeden Fall. Und ich bin manchmal schon überfordert mit diesen ganzen Instagram-Nachrichten und sitze dann manchmal auch so zwei Stunden. Ich mein,
ja, aber du hast ja auch noch Familie. Ich glaube, das ist ja dann auch nochmal, ja, das kommt ja noch on top dazu. Also das ist ja schon auch nochmal viel, viel Zeit, die da drauf geht. Ja, aber ich meine, man probiert natürlich hinterherzukommen. Ich schaffe auch nicht immer alle und es gehen bestimmt auch mal ein paar Nachrichten unter, aber ich probiere schon Nachrichten zu beantworten, weil ich finde, dass das Portal lebt halt irgendwie auch vom Austausch. Und ich mag den Austausch ja auch gerne. Also ich finde es auch schön, Nachrichten zu lesen, Erfahrungen zu bekommen und auch Feedbacks zu bekommen. Also ich fände es, glaube ich, oder die Plattform würde mir nicht so viel Spaß machen, wenn man den Austausch nicht hätte.
Ja, ja, das finde ich auch. Also das ist auch so, als ich quasi mit diesem, ich war letztes Jahr so ein bisschen im Struggle, weil ich überlegt habe, okay, ich brauche ein bestimmtes Thema bei Instagram, weil es gibt so viele Accounts, die halt allgemein über Ernährung sprechen, was ja auch schön ist, aber ich habe gemerkt, das macht mich irgendwie nicht so glücklich und habe mich dann halt für dieses Darmthema entschieden, weil es mich persönlich so viel so interessiert und weil ich auch meine persönliche Geschichte habe und gemerkt habe, dass einfach ganz viel Wissen noch gar nicht da ist. Ich dachte immer, da ist schon ganz viel Wissen da und ganz viel Information, aber das lag daran, dass ich halt eher so diese amerikanischen und Informationen und aus UK und so weiter gezogen habe und im Deutsch, also im deutschsprachigen Raum ist das tatsächlich noch kein großes Thema so. Und habe dann gemerkt, dass mir Instagram plötzlich wieder total Spaß gemacht hat, weil so viel Resonanz, also weil so viel Feedback und so viel Austausch zurückkam und so viel Fragen kamen und ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es endlich so, dass, ne, dass es immer hin und her geht und ich tatsächlich auch helfen kann mit meinem Content. Mhm. Und das finde ich auch.
Ja, also ich finde es auch wichtig, dass du das auch mal ansprichst, weil ich glaube, also ich bin zum Beispiel jemand, ich zeige das meistens nicht, wie ich den Content produziere und was man da im Hintergrund alles macht, weil ich mir immer denke, wenn ich was konsumiere, dann interessiert mich ja meistens auch das Endresultat. Klar, so mein Blick behind the scenes ist schon auch schön, aber im Endeffekt ist ja das für mich dann wichtig, was ich am Ende habe. Und man darf ruhig auch nochmal betonen, dass es auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit ist. Ne? Auch die ganzen Charts, die du auch postest und so weiter, da ist viel, viel Arbeit drin, viel Vorbereitung, viel Wissen. Und das ist auch wirklich zeitaufwendig. Und das, ja, wird, glaube ich, oft auch noch unterschätzt, wie viel Herz und auch Arbeit da dann in sowas drin steckt.
Ja. Ja, es wird halt nicht gesehen, ne? Und ich kann das auch, also ich glaube, wenn du da quasi auch gar nicht so einen Blick drauf hast und gar nicht weißt, was das eigentlich bedeutet, dann ist es auch, glaube ich, schwer, sich da hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ich finde auch, also das ist auch so ein Thema, ich bin immer offen für Kritik und für andere Meinungen, aber wie du es halt schon gesagt hast, kommt halt immer darauf an, wie man was sagt. Und und das finde ich meine, das passiert bei mir zum Beispiel, dafür ist mein Account noch viel zu klein, aber das passiert zwar selten, aber manchmal kriege ich auch so Nachrichten einfach wirklich unfreundlich und so. Also weißt du, ich weiß, dass die mir schon länger folgen und meinen ganzen Content, den ich ja wirklich komplett umsonst dann raushaue seit Monaten, konsumieren und den auch lesen und dann machst du eine Sache, die dir nicht passt und schon kriegst du so eine blöde Nachricht. Dann denke ich mir so, okay, du musst ja nicht alles gut finden, was ich mache, aber ein bisschen Respekt voreinander zu haben, ist halt auch so, ne? Das, aber ich muss sagen, ich finde, es wird langsam besser. Also ich habe das Gefühl, dass da viel Dankbarkeit da ist. Gut, Darmgesundheit ist natürlich auch so ein Thema, wo du einen extrem großen Painpoint hast bei den Leuten, ne? Also das beeinträchtigt ja, wie du halt auch vorhin schon gesagt hast, so den Alltag total, wenn du da Probleme hast. Und dass die wirklich dankbar sind, wenn du denen hilfst und dass du Tipps gibst und so weiter. Und das hatte ich halt vorher nicht, als ich noch so ein bisschen allgemeiner aufgestellt war. Und das hat mir total gefehlt, diesen Austausch und auch zu merken, okay, die sind wirklich dankbar dafür, wenn ich ihnen Tipps gebe und wollen nicht nur Informationen ziehen und dann so, ne? Also es ist halt so ein Geben und Nehmen dann auch, weil, also bei mir ist es auf jeden Fall noch so, natürlich, ich muss auch Geld verdienen und ich habe ein Business, ne? Ich coache und so weiter, aber mir macht es tatsächlich auch Spaß, Menschen zu helfen mit meinem Content. Ich finde das cool, wenn ich was poste und mir jemand schreibt, das wusste ich noch gar nicht, ich habe das jetzt ausprobiert und mir geht es viel, viel besser damit, dann freue ich mich, weil dann denke ich, okay, cool, weil das hätte ich damals auch gebraucht. Und war Instagram noch nicht so Thema.
Ja, gut, ich meine, das Ich glaube aber, den Mix, den du hast, den ich auch habe, ist schon ganz schön, wenn man das Feedback auch mal persönlich bekommt, also durch Coaching oder einfach auch durch Gespräche, durch wirklich 1:1 Gespräche. Ja. Und dann das Feedback, was man dann zusätzlich auf Social Media, sei es jetzt Instagram oder Podcast oder was auch immer, bekommt. Ja. Ich glaube, der Mix ist schon ganz gut.
Ja, total. Ja, also ich ziehe auch, ich meine, ich habe ja sehr, sehr viel Coaching-Erfahrung, aber ich ziehe, also Coaching sind natürlich auch anstrengend, ne? Weil jeder hinterlässt Energie und so weiter und ich stecke da auch viel Arbeit rein, aber mir macht das unheimlich viel Spaß, weil ich halt meistens sind es ja bei mir so, geht das ja 3 Monate und ich sehe dann halt den Progress von den Leuten, ne? Ich sehe sie, weil meistens läuft es auch über Zoom, wie sie angefangen haben und wie sie quasi gelitten haben und dann am Ende ist fast entweder alles gut oder fast alles gut. Ich meine, manche Sachen kannst du halt einfach nicht heilen, ne? Wenn du halt dich falsch ernährst, wirst du immer Probleme haben, aber das gibt mir total viel Energie und das macht mir halt auch so Spaß. So. Und dann,
ja, ich glaube, so bei den Leuten, die du dann hast, ist ja der Wille zur Veränderung auch wirklich da. Ja. Also wenn sich jemand wirklich dann auch Hilfe sucht, dann ist ja auch wirklich die innere Motivation da, auch was zu ändern.
Total.
Anders, wie wenn du jetzt jemanden hast, der halt über Social Media was konsumiert, das saugst du dann auf und vielleicht setzt du es um, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du jemanden hast, der dich dann auch wirklich an die Hand nimmt.
Ja, definitiv.
Also coachst du auch noch in der Runbase? Da warst du ja auch, oder?
Genau, ich war auch in der Runbase, aber die ist ja gerade zu. Die hat nicht wieder nach Corona noch nicht aufgemacht und deswegen bin ich da gerade nicht. Und ich bin ja selbstständig tätig quasi. Also ich weiß auch nicht, was damit gerade passiert, also was der Plan ist von Adidas, ehrlich gesagt. Aber also in Berlin haben ja auch erst vor 3-4 Wochen die Fitnessstudios wieder aufgemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und da müssen die jetzt einfach mal schauen, was damit passiert. So. Aber ich habe halt meine Sportler trotzdem. Also ich habe coach ja immer noch Leistungssportler, ein paar Profisportler und viele, die ich vorher in der Runbase als Kunden hatte, sind jetzt auch immer noch bei mir geblieben. Und ich mag halt den Mix auch. Ne? Ich habe einmal dieses Thema Darmgesundheit, aber dadurch, dass ich selber ja früher Leistungssport gemacht habe und mein Mann ist ja Ex-Profi-Basketballer und so, also Sport ist ja quasi so großer Bestandteil unserer Familie. Und ich mag halt diese Sportlerernährung auch total gerne und ich arbeite auch total gerne mit Sportlern zusammen, weil da natürlich, also gerade bei den Leistungs- und Profisportlern halt einfach Körperkapital ist. Ne? Da geht es halt darum, Performance rauszuholen. Und da kannst du tatsächlich mit Ernährung so die letzten 5% auch nochmal rausholen, wenn das Training passt. Und das finde ich auch super interessant, weil da einfach auch, also ähnlich wie bei Darmgesundheit, da machen sie es halt aus einem Schmerz heraus quasi, weil es ihnen nicht gut geht. Mhm. Und beim Sport ist einfach das Mindset von den vielen Sportlern so stark, dass sie halt einfach wirklich, dass du gut mit denen arbeiten kannst, ne? Dass da wirklich schnell umgesetzt wird und du schnell Feedback bekommst und die auch interessiert sind und so weiter. Und das macht schon viel Spaß. Also.
Ist denn das Darmthema auch bei deinen Leistungssportlern, bei den Sportlern sehr präsent? Oder sagst du, nee, das ist eher so der Otto-Normal-Bürger, der deswegen zu dir kommt?
Ja, also bei den Ausdauersportlern ist das schon ein großes Thema. Also es hängt schon oft auch mit so Ausdauer, also jetzt so bei Beisportarten gar nicht so, aber so bei langen Ausdauersportarten, wo du halt wirklich auch dann mal 4 Stunden Marathon läufst oder so oder längere Strecken oder tatsächlich auch Triathlon oder so machst, da ist das schon ein großes Thema auch, ne? Weil da geht es schon viel darum, okay, was vertrage ich auch auf langen Strecken, wie versorge ich mich? Es ist sehr Stress dann ab einem gewissen Level auf jeden Fall für den Körper und wie reagiert mein Körper darauf? Und oftmals reagiert er halt mit der Verdauung. Und das ist auch, das hängt schon sehr eng zusammen auf jeden Fall.
Da kann ich dich auch mal dazu fragen, was da deine Meinung ist, weil ich, es ist ja schon so, dass man manchmal nach dem Sport so einen leichten Blähbauch hat. Mhm. Ist das dann der Stress des Sports auf den Körper, der das verursachen kann oder woran kann sowas noch liegen?
Also es kann der Stress sein. Ne? Es kann aber auch sein, dass du vorher was gegessen hast, was du während des Sports nicht verdauen konntest. Weil also während du Sport machst, ist der Körper ja in einer Stresssituation und hört halt mit Verdauungsvorgängen auf. Und wenn du quasi vorher was Fettreiches zum Beispiel gegessen hast, was sehr Fettiges, was sehr lange braucht zu verdauen, dann liegt es halt im Magen und kann dann halt einfach zu einem Blähbauch führen. Ne? Dann liegt es halt quasi unverdaut da. Oder wenn du halt das ist ja auch immer, ich empfehle halt immer vor dem Training, vor einem intensiven Training, leicht verdauliche Kohlenhydrate und ein bisschen Protein, keine Fette. Und je nachdem, also ich kann zum Beispiel eine halbe Stunde davor noch eine Banane essen, brauche ich auch, weil wenn ich eine Stunde oder anderthalb Stunden davor was esse, dann habe ich im Training Hunger tatsächlich. Aber ich kenne auch viele, die 2 oder 3 Stunden davor was essen müssen und dann erstmal nicht, weil sonst wird ihnen schlecht. Ne? Also das ist ja auch sehr individuell. Aber wenn du quasi jemand bist, der 3 Stunden davor eigentlich was essen sollte und dann aber eine Stunde davor was isst, dann kann der Magen auch darauf reagieren. Ne? Aber es kann natürlich auch, es kann auch sein, dass du einfach schlecht geschlafen hast und der Körper grundsätzlich unter Stress ist, dann die Ernährung nicht so ganz gepasst hat oder du am Abend davor, also es ist so individuell, wenn du am Abend davor was gegessen hast, zum Beispiel, was ich den Marathonläufern oder den Langstreckenläufern oder Ausdauersportlern oft empfehle, ist, dass sie am Abend vorher zum Beispiel kein rotes Fleisch essen sollten, weil das einfach auch sehr lange braucht zu verdauen. Und wenn dann was gegessen wird, was man nicht so gut verdauen kann und du morgens halt direkt ins Training gehst, dann kann es halt passieren, dass das halt immer noch da ist und dann halt zu so einem Blähbauch führen kann, ja.
Ist Wahnsinn, wie lange manche Lebensmittel im Körper bleiben. Denn man denkt immer, man isst es und dann ist er schnell wieder draußen. Also Fleisch geht ja irgendwie kann er bis zu 30 Stunden im Körper sein, oder?
Also je nachdem, ne, auch das ist total individuell, je nachdem, was du für Darmbakterien hast, aber es kann schon, also so rotes Fleisch, also so Rind, kann schon echt lange dauern. Auch bestimmte Fette können sehr lange im Körper bleiben, ja.
Empfiehlst du dann Sportlern eher die pflanzliche Ernährung oder bist du da gar nicht so in eine Richtung gepolt?
Also ich gucke natürlich immer, wie fühlt sich derjenige am besten? Also was möchte er? Ja, einfach wie fühlt er sich körperlich am besten, aber auch was steckt dahinter? Also es gibt einfach viele Menschen, die einfach sich vegan zum Beispiel ernähren wollen, weil sie einfach den Tieren, ne, also oder die Umwelt, die Umwelt denen wichtig ist und so. Da achte ich schon drauf, dass ich denen nicht irgendwas vorschreibe, was sie nicht umsetzen wollen. Grundsätzlich empfehle ich immer eine Ernährung, die aus 80% pflanzlicher Ernährung und 20% tierischer Ernährung besteht. Das heißt aber nicht, dass wenn jemand mehr tierische Produkte oder mehr pflanzliche Produkte isst, dass das unbedingt schlecht ist. Auch das ist so ein bisschen, aber ich sehe halt schon, auch gerade für die Darmgesundheit gibt es halt einfach Nährstoffe, die tierisch sind, sowas wie Kollagen zum Beispiel, die dem Darm, oder also was auch in Knochenbrühe zum Beispiel drin ist, was dem Darm wirklich gut tut und da sehe ich halt Vorteile. Wenn halt jetzt jemand sich vegan ernährt und diese Nährstoffe nicht zu sich nehmen will, dann ist das okay, dann arbeite ich darum rum. Also dann ist das halt so, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass die meisten mehr tierische Produkte essen als pflanzliche und ich versuche schon, dass die halt mehr auch pflanzliche Produkte zu sich nehmen und einfach da, weil sie dadurch auch mehr Ballaststoffe zu sich nehmen und auch die Entgiftung unterstützen und auch die Nährstoffe auffüllen und so weiter. Also das sehe ich schon oft so, dass vor allem männliche Sportler, die sehr eiweißreich sich ernährt haben, dann plötzlich mit ein bisschen mehr pflanzlicher Ernährung einbauen, dass die auch so einen Energieboost bekommen, weil die weil die Nährstoffe plötzlich aufgefüllt werden, ne? Durch das Gemüse und das Obst. Also gerade Obst bei Männern ist so, sehe ich sehr selten in den Ernährungsplänen, die sie mir schicken, also in den Ernährungstagebüchern. Das ist schon so, das ist auch so ein kleiner Gamechanger dann immer für die. Ja,
ich muss auch sagen, so mit der 80-20-Regel, also 20% tierisch, 80% pflanzlich, geht es mir persönlich auch am besten. Also ich esse so gut wie kein Fleisch, aber Fisch und Eier und sowas vertrage ich einfach ganz gut und mag ich einfach auch gerne und deshalb baue ich das auch immer regelmäßig ein. Ja. Knochenbrühe hatte ich auch mal eine Zeit lang probiert, also die habe ich dann auch vorgekocht und sowas, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel sowas für mich, das habe ich einfach im Alltag nicht umgesetzt bekommen. Also so, das war für mich irgendwie, da war der Aufwand zu hoch und ich dachte mir, nee, da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, wie ich das dann ersetzen kann.
Ja. Ja, definitiv. Also Knochenbrühe selber kochen finde ich auch, ich meine, ich habe einen Slow Cooker hier, ich könnte es rein theoretisch machen. Aber ja, das finde ich auch dann schwierig, aber es gibt ja auch du kannst die auch kaufen mittlerweile, auch wirklich qualitativ hochwertig und gut. Ich bin ja, manche sind immer so schockiert, aber wenn ich quasi, wenn es morgens bei mir mal schneller gehen muss, dann mache ich mir oft auch so ein Shake, den ich on the go dann, was natürlich nicht optimal ist, aber was ich dann, damit ich halt frühstücken kann, den dann trinke. Und da ist halt auch mein Eiweißpulver drin, da sind dann Haferflocken drin, da ist ein bisschen Gemüse und Obst drin. Aber ich mache da zum Beispiel dann auch die Knochen, also so 200 Milliliter Knochenbrühe rein. Okay. Und alle denken dann immer so, oh Gott, wie kann sie nur?
Okay, das habe ich jetzt alle nicht gehört. Das ist, ja.
Aber ja, ich bin da halt so, ich bin tatsächlich an so einen Punkt gekommen, wo ich mich an, mein Essen muss mir nicht immer mega, mega gut schmecken. Manchmal schaue ich einfach, dass ich meine mit der Mahlzeit meine Nährstoffe wirklich gut auffülle. Ja. Und es schmeckt dann, also du schmeckst die Knochenbrühe nicht raus. Ne, weil da halt Eiweißpulver drin ist, weil da ein bisschen Hafermilch drin ist, dann mache ich da vielleicht noch eine halbe Banane rein und so und dann ist schon, also dann schmeckst du das schon nicht mehr. Ne? Aber die Vorstellung ist natürlich so komisch, aber also mittlerweile ist funktioniert mein Gehirn quasi so, dass ich schon gucke, okay, wie setze ich meine Mahlzeit zusammen, sodass ich halt auf meine Nährstoffe komme und es mir gut geht. Und ich brauche halt nicht immer Foodporn, weißt du, ich brauche nicht immer eine Mahlzeit, die mega geil aussieht und die auch mega schmeckt, sondern ich merke halt, mir geht's gut, wenn meine Mahlzeit, die Bestandteile meiner Mahlzeit gut waren.
Mhm. Ja, ich finde es unglaublich wichtig, dass man da den Mix findet, ne? Weil ich, also mir ist es auch so, ich meine, natürlich richte ich es gerne schön an, weil das Auge ja irgendwo auch immer mit ist, aber es gibt auch viele Tage, da hat man einfach nicht die Zeit dafür. Und dann finde ich es auch so, wie du sagst, einfach wichtig, dass man die Nährstoffe abdeckt. Und das ist dann auch sowas, wo ich dann auch gern zu Proteinpulver einfach greife. Man hat eben nicht immer die Zeit, sich morgens zwei Eier in die Pfanne zu hauen. Es ist halt, ja, manchmal muss man es eben auch on the go essen, auch wenn es nicht optimal ist. Aber wichtig ist ja, dass man es dann trotzdem einigermaßen gut verträgt. Und so wie du es auch machst, ich meine, Shakes sind ja trotzdem immer noch flüssig. Das heißt, man verträgt sie ja auch meistens ganz gut. Ja. Also ich glaube auch, dass der Mix da wichtig ist. Ja. Und man da eine gute Mischung zwischen, er schmeckt wahnsinnig gut und ich achte eben auch auf mich und ich bekomme die Nährstoffe rein, die man braucht, finden muss.
Ja, total. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Ich liebe ja auch, also ich liebe schöne Fotos und ich liebe auch diese ganzen Food-Porn-Bilder auf Instagram, weißt du, wenn du so eine schöne Bowl hast oder so. Aber ich bin davon abgekommen, mein Essen immer so aussehen zu lassen, weil das raubt mir
Zeit. Ich meine, man muss sich auch mal überlegen, wenn du, also je nachdem, was man für einen Job hat, hat man ja einfach auch nicht die Zeit, das immer so zu machen, weil man vielleicht auch morgens eben, so wie du sagst, on the go ist, mittags kann man sich vielleicht eine halbe Stunde Pause nehmen, aber hat jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, in die Küche zu gehen, sich was Aufwendiges zu kochen. Also im Endeffekt ist ja immer noch der Alltag das, was das,
was das muss halt auch so irgendwie effizient sein, ne? Also,
ja, genau.
Ja, deswegen. Super. Hast du eventuell noch Buchempfehlungen für die Zuhörer oder so ein Buch, was dein Leben verändert hat? Das finde ich immer so ganz interessant. Gibt es so ein Buch, was du?
Ein Buch, was mein Leben verändert hat. Also ich habe tatsächlich relativ viele Bücher gehört. Lass mich mal überlegen. Also meinst du jetzt in Richtung Ernährung oder kann das irgendwas sein? Kann
irgendwas sein. Es muss auch kein Buch sein. Vielleicht hat ein Buch ja auch nicht dein Leben verändert, aber manche sagen also richtig, da hatte ich einen krassen Aha-Effekt oder so, oder das fand ich richtig gut.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischeebuch ist, aber ich fand das Buch Eat the Frog schon sehr, einfach sehr also augenöffnend, sage ich mal. Das hört man mal relativ schnell runter oder liest auch relativ schnell durch. Das ist jetzt nicht schwer zu lesen. Hat man relativ schnell angehört, falls man es über ein Hörbuch hören möchte. Und danach finde ich schon, dass man Sachen anders angeht. Sei es jetzt Ernährung, Sport, Alltag, Beruf. Ich finde, das kann man auf sehr, sehr viele Situationen übertragen.
Ja. Das heißt, du hörst eher die Bücher, also Hörbücher?
Ja, also ich lese gerne, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und liege, aber ansonsten höre ich echt ständig Podcasts, also beim Putzen, beim Hinlaufen, beim Einkaufen. Also ich bin Podcast und halt auch wirklich so bei Audible oder sowas, die ganzen Hörbücher höre ich mir auch sehr, sehr gern an. Ja. Also ich höre mir auch super gern Sachen aus dem englischsprachigen Raum an, eigentlich tatsächlich fast noch ein bisschen lieber als Deutsch. Ja. Ich höre einfach gern auf Englisch. Ich finde, man kommt da sehr, sehr schnell rein und verbessert nebenher auch noch sein Englisch. Stimmt. Manchmal muss man die Sachen halt ein bisschen nachschauen, wenn es jetzt irgendwas, oder ich nachschauen, wenn es jetzt was sehr, sehr Spezielles im Bereich Ernährung oder Sport ist, aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr gut zu verstehen, finde ich. Ja. Ich finde zum Beispiel Mark Hyman auch sehr, sehr gut. Der hat ja auch sehr, sehr viele Sachen im Ernährungsbereich.
Ja.
Den höre ich mir auch sehr, sehr gern an. Genau.
Ja, hast du das gesehen, wie die Familie von Will Smith da irgendwie zum Bluttest gezerrt hat und so?
Das habe ich gar nicht
mitbekommen. Das ging irgendwie auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob es dann, also es gibt auf jeden Fall ein Video darüber, wie er quasi mit Will Smith und seiner Familie so über Ernährung gesprochen hat. Und dann haben die halt erzählt, was sie essen. Und dann hat er halt quasi die Blutwerte von denen analysiert. Und dann war das halt, das ist ganz lustig auf jeden Fall.
Ja, den finde ich sehr, sehr gut. Dann aber ich, Moment, warte mal, ich muss mal kurz ein Buch suchen. Das habe ich nämlich auch letztens angehört. Also von Mark Hyman ist, der hat ja, glaube ich, ich glaube, es gibt beide Bücher auf Audible, aber es gibt ja einmal dieses What the fuck should I eat? Mhm. Das ist so ein Buch und dann gibt es nochmal ein anderes, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das heißt, aber es ist auch von ihm. Und dann fand ich auch noch sehr interessant, das Buch heißt Mindless Eating. Und da geht es darum, wie man wie man abnimmt oder gesünder wird, ohne jetzt groß seine Kalorien zu tracken, Nährstoffe zu tracken, sondern einfach so kleine, Routinen, die sich eingeschlichen haben, einfach mal zu hinterfragen und zu gucken, ob man die nicht ändert. Ja. Durch so kleine psychologische Sachen vielleicht auch einfach mal das ganze Essen auf den Teller packen, sich angucken, was man wirklich isst, vielleicht auch langsamer essen, wirklich zu kauen. Also sowas, was wir vorher halt auch schon hatten, aber einfach nochmal sehr, sehr schön aufbereitet. Ja. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ich finde es auch wichtig, sich von verschiedenen Quellen Informationen zu holen.
Total,
und dann das rauszuziehen, was umsetzbar ist. Ne?
Ja.
Ja, genau.
Ja, das mache ich auch. Ich höre halt auch viel aus dem amerikanischen und aus dem UK-Bereich, weil die einfach so teilweise ein bisschen weiter sind auch schon. Mhm. Und ich finde es auch immer, ich ziehe mir da halt einfach auch Kleinigkeiten raus, die ich so für mich nutzen kann und auch mal testen kann und so. Das finde ich auch immer, es ist einfach inspirierend. Ne? Also.
Ja. Ja, absolut. Und dann kann man ja immer selber für sich entscheiden, was dann umsetzbar ist. Ich meine, natürlich muss man das weißt du ja auch, so Ernährungssachen immer auch hinterfragen, einfach auch gucken, wer steckt hinter dem Ganzen. Ja. Weil man natürlich irgendwann nicht weiß, wer sponsert welche Studie und was kommt im Endeffekt bei raus und so. Aber ja, also wie gesagt, so englischsprachiger Bereich und auch Amerika finde ich auch ganz spannend. Was ist denn dein, hast du so einen Lieblingspodcast oder Buch, was du gerne hörst?
Also was ich immer gern empfehle, so für Leute, die sich grundsätzlich mal über Ernährung erkundigen wollen und noch nicht so weit sind, ist der Ernährungskompass. Der wird ja auch oft genannt.
Den fand
ich als Einstieg und so. Ich finde, der ist nicht zu kompliziert geschrieben. Der ist ganz cool geschrieben. Man kann ihn ganz gut durchlesen. Den finde ich echt ganz gut geschrieben. Dann finde ich gerade so bei Darmgesundheit, ich habe es jetzt nur auf Englisch, Eat Dirt. Da geht es so ein bisschen um Leaky Gut und so weiter. Da sind auch so ein paar Tipps drin und Rezepte und so ein paar, also einfach Sachen, die du wirklich auch testen kannst. Das finde ich auch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, das finde ich auch gut geschrieben. Und Podcast, muss ich mal gucken. Ich höre auch total viel Podcast, aber halt auch viel englischsprachig. Warte mal, ich weiß immer gar nicht, wie die alle heißen.
Ja, ich kann mir das auch immer nicht mehr, ich muss auch immer nachschauen.
So, es lädt gerade. Also von wie heißt der denn? Von Dr. Josh Eggs, von dem ist halt auch dieses Eat Dirt, the Dr. Eggs Show, das finde ich ganz interessant, ist halt Englisch. Der hat halt auch immer viel, also der redet auch viel, also über grundsätzlich Darmerkrankungen, der redet aber auch viel so über stille Entzündungen und so weiter und also auch sehr ganzheitlich, sehr interessant, finde ich.
Ich habe auch noch einen Podcast, der heißt Sigma Nutrition Radio. Okay. Der ist ein bisschen anspruchsvoller. Da muss ich auch oft gucken. Ich stelle das dann auch oft langsamer und muss das mir immer wieder anhören, weil der schon zum Teil eher sehr, sehr tief geht. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nochmal für alle, die ein bisschen tiefer gehen möchten.
Ja, wenn ich tiefer gehen will, höre ich mir den Metagenics Institute Podcast an. Das ist schon sehr scientific, also aber sehr interessant. Also da geht es halt auch allgemein um Krebszellen, Insulinresistenz, Tumorzellen, also so grundsätzlich. Da muss ich auch manchmal mehrmals hinhören, weil je nachdem, welchen Interviewgast sie haben, ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, oft ist der, also in englischsprachigen, wenn sie so einen extremen Dialekt haben, finde ich es auch manchmal wirklich schwierig, da zu folgen.
Ja, das sind so eigentlich so die Ben Greenfield, sagt der dir was?
Mm-mm.
Ben Greenfield Fitness, der hat auch ein Buch geschrieben, Boundless heißt das, und der hat eine Webseite, und der hat halt Ben Greenfield Fitness ist der Podcast. Das Intro hört sich an wie so das Intro von so einem krassen Film, aber auch sehr interessant. Also ich würde sagen, die Zielgruppe ist schon eher männlich, weil er schon so diese ketogene Ernährung sehr pusht auch. Aber der hat schon viel auch mit Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Schon sehr interessant. Da kann man sich auch viel für sich rausziehen. Finde ich auch ziemlich gut. Ja. Da haben wir jetzt schon eine gute Liste.
Das stimmt.
Super. Magst du noch mal kurz erzählen, wo man dich überall findet? Also Instagram, Website und so weiter.
Ja, gerne. Also man findet mich aktuell auf Instagram, auch auf YouTube, neuerdings auch auf Pinterest, nicht überall unter Caro Mareike. Mhm. Mein Blog ist aktuell nicht live, aber der kommt wahrscheinlich wieder so Anfang, Mitte August. Mhm. Aktuell ist nur der Shop live, also ich habe ja auch noch so ein kleines Workout-Equipment-Set für zu Hause seit letztem Jahr. Mhm. Das ist jetzt aktuell auch ausverkauft, aber das kommt ab September wieder. Und auf dem Shop kann man sich noch ein bisschen umschauen, genau.
Ja.
Ja.
Super. Verlinken wir alles? Oder ich? In den Shownotes? Ja, danke, dass du so lange mit mir gesprochen hast, dass du über deinen Blähbauch gesprochen hast, dass du da so offen warst. Ich fand es super. Sehr interessant auf jeden Fall. Und
danke,
sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Caro direkt oder schreibt mir. Wir verlinken alles und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Ja, das war das Interview mit Caro. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und konntest vielleicht auch ein paar Informationen mitnehmen, die du für dich selber nutzen kannst. Caro hat mir im Nachhinein noch eine weitere Buchempfehlung geschickt, und zwar The Hungry Brain. Auch die habe ich in den Shownotes verlinkt. Auch alle anderen Buch- und Podcast-Empfehlungen findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und auf meiner Webseite. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du die Folge auf iTunes bzw. Apple Podcast mit 5 Sternen bewertest und vielleicht auch einen kleinen Kommentar hinterlässt. Darüber freue ich mich immer sehr, wenn ich die lese. Und ansonsten kann ich auch nur noch mal sagen, dass ich am 22.09. mein neues 12-Wochen-Intensivprogramm für mehr Darmbalance launche. Das ist ein 12-Wochen-Programm, in dem wir uns zusammen um deinen Darm kümmern. Wir werden die Ursachen für deine Probleme zusammen herausfinden. Wir werden deinen Darm aufbauen, stärken und pflegen. Und zwar mit Hilfe meines 5-Stufen-Plans. Dieses ganze Programm baut auf meinen Coachings auf, und da steckt auch wirklich mein komplettes Wissen über das Thema Darmgesundheit drin. Also wenn dich das interessieren sollte, die Warteliste ist eröffnet. Du kannst dich gerne unverbindlich auf die Warteliste setzen und dir damit auch den exklusiven Wartelistenbonus sichern. Auf der Webseite findest du auch noch mal mehr Informationen zum Programm, wie die einzelnen Module aufgebaut sind. Wenn du ansonsten Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Entweder kannst du mir über Instagram schreiben oder auch meine E-Mail-Adresse. Auch die steht in den Shownotes. Und den Link zur Warteliste und zu der Webseite, wo du alle Informationen zu meinem 12-Wochen-Intensivprogramm, der Darmcode heißt es übrigens, findest, findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal.